Euch alle einen schönen guten Morgen wünschen. Ich freue mich, euch zu sehen. Das ist tatsächlich so, gell? Wir haben ja einen Graben von 5 Meter. Naja, vielleicht müssen wir den mal ändern. Aber bei manchen Raubtieren macht man das auch so. Man macht einen Sicherheitsgraben, dass sie nicht hinüberkommen. Aber ihr könnt es mir trotzdem zuhören. Ich möchte euch herzlich grüßen vom Volkmar Schütter. Ich habe ihn gestern getroffen im Gemeindeleitertreffen in Salzburg. Es war eine sehr gute, für mich sehr bewegende Zeit, dort mit den Salzburger Brüdern zusammenzukommen. Es ist erstaunlich zu sehen, was für eine Liebe, was für ein Herz dahinter steht, dem Herrn zu dienen. Und das steckt an. Also ich soll euch lieb grüßen vom Volkmar, genau. Und ich mache es bei den Kindern manchmal so, wenn ich weg bin, dann bringe ich Geschenke mit. Und haben wir gedacht, ach, das ist eine gute Idee, weil man mir was geschenkt hat. Die Salzburger haben, ich weiß nicht wie viel, Hunderte und Tausende von diesen kleinen Verteilbibeln sich angeschafft. Die haben extra ein Schild für die Kinder geschrieben, bitte nicht als Bausteine verwenden, weil sie so viele davon haben und haben den einzelnen Gemeinden davon Bibeln mitgeben. Es ist eine NEU-Übersetzung mit einer bestimmten Auslegung zu manchen Fragen im Vorfeld, also nicht in die Bibel eingewoben, sondern mit einem Erklärungstext vorne dran. Es ist gut zum Weitergeben. Ihr könnt es auch so machen. Ich habe es auch schon so gemacht. Ihr könnt einen Zettel reinstecken in Lukas, wo die Weihnachtsgeschichte ist, drauf schreiben Weihnachtsgeschichte, dann packt ihr das schön ein und könnt ihr dem entsprechend jemand verschenken. Dann weiß der gleich, ah ja, hier ist das um Weihnachten und so. Wäre eine Möglichkeit, gell? Da könnt ihr euch bedienen. Es sind leider bloß 20 Stück oder so da. Wenn sie weg sind, sind sie weg und ich habe die letzte. Könnt ihr euch gerne nehmen. Dann kommenden Mittwoch wird Bibelstunde sein und es wird weitergehen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ich habe das letzte Mal Bibelstunde gehabt im 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Und darüber möchte ich heute einfach euch auch was weitergeben. Wenn wir gemeinsam aufschlagen, den Timotheusbrief. Wer keine Bibel dabei hat, hinten im Regal, da sind nur Bibeln, nehmt euch Bibeln zur Hand. Kein Kämpfer geht ohne sein Schwert. Gell? Daher nehmt eure Bibeln mit, nehmt Stifte mit, schreibt euch Sachen auf, dass ihr einfach mit dabei sein könnt. Bevor wir einsteigen, möchte ich einfach nur kurz mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir die Ehre geben und danken dir von Herzen, wirklich von Herzen für dein Wort. Wir hätten keine Orientierung, wir hätten nichts, Herr, wo wir wirklich sagen könnten, ja, hier ist der Weg. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Herr, verzeih, wenn wir oft dein Wort vernachlässigen oder es beiseite legen, weil es uns nach allem manchen anderen gelüstet. Herr, wir möchten dir die Ehre geben. Wir danken dir, dass du zu uns redest. Danke, dass du dich offenbaren möchtest. Danke, dass du Gutes im Sinn hast mit uns. Und danke, dass du möchtest, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir verwandelt werden in dein Bild. Und hab Dank jetzt für deine Hilfe, auch für den Text hier. Und so möchte ich beten, Herr, dass du doch unsere Herzen bewegst und dass wir dein Wort wieder von neuem lieb gewinnen und einfach staunen über die Wunder, die da drin stehen und über diese Herrlichkeit und diese Freundlichkeit, mit der du uns entgegenkommst. Dir sei wirklich aller Dank und Ehre dafür. Amen. Ich lese zuerst den Text. Paulus schreibt zu Timotheus von Vers 12 weg, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Pygelius und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Der zweite Timotheusbrief. Paulus sieht sein Ende vor sich. Das ist ungefähr von der Jahreszeit 66 bis 67 nach Christus. Und er ist in Gefangenschaft. Er kann nicht mehr frei umeinander sein, wie in seiner ersten Gefangenschaft, wo Leute ihn besuchen konnten und so weiter. Und aus dieser Gefangenschaft raus schreibt er. Und er schreibt und versucht, diesen jungen Bruder Timotheus zu ermutigen. Es ist eine Verfolgungszeit. Sie konnten sich nicht so versammeln, wie wir jetzt uns hier versammeln. Und hier in diese Zeit rein spricht er ihm Mut zu. Und ich habe den Text habe ich in vier Punkte unterteilt. Der erste Punkt ist, habe ich überschrieben, an wen glaube ich? Der zweite Punkt, er ist mächtig. Der dritte Punkt, das gesunde Wort Gottes. Und der vierte Punkt, wo werden wir stehen? Verfolgung um Jesu Willen. An wen glaube ich? Das hat mich eigentlich auch in der Bibelstunde und auch jetzt hat ermutigt zu dieser Predigt. An wen glaubst du? Was für ein Bild von Gott hast du vor Augen? Wer ist Jesus Christus für dich? Das ist absolut maßgeblich für die Nachfolge. Wenn Jesus dein Kumpel ist, dann bist du zu gelegener Zeit da, wenn es schön ist, und zu gelegener Zeit weg, wenn ich es nervig finde. Bitte entschuldigt, wenn ich so rede. Aber so handelt man mit dem Kumpel. Wenn du nur einen Richter, einen ungerechten Richter vor dir hast, dann wirst du dich scheuen, in irgendeiner Weise in die Kontakt mit dieser Person zu kommen. Hast du jemand, der mächtig ist, der das ganze Weltall in seiner Hand hat und zu dir persönlich sagt, ich liebe dich. Du, ich beweise dir meine Liebe. Heute im Abendmahl haben wir von Thomas gehabt, wo er gesagt hat, ich glaube erst, wenn ich meine Hände in seine Nägelmale lege, dann glaube ich. Und Jesus erscheint ihnen und er sagt, Thomas, sieh meine Hände, mein Herr und mein Gott, ich liebe dich. Und wenn wir heimgehen und vorausgesetzt, wir sind sein, wir werden diese Nägelmale sehen und wir werden diese Liebe, die er uns erwiesen hat am Kreuz, wahrhaftig sehen. Und werden ihm in die Augen schauen und sagen müssen, Herr, du hast mich wirklich geliebt. Was für ein Bild von Gott hast du? Weißt du, an wen du glaubst? Ich möchte dir Mut machen, möchte dich nicht bedrücken. Und wenn dann nur zum Guten, dass du wieder Mut findest, Schritte mit dem Herrn zu gehen. An wen glaube ich? Aus diesem Grund erleide ich dies, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt. Warum leidet Paulus? Das können wir oben in den ersten, in den Vers 11 sehen. Vers 11. Für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Er wurde eingesetzt von Gott, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen, so wie wir es vielleicht im Kleinen versuchen, im Weihnachtsmarkt, in persönlichen Kontakten, um dem Menschen, der Jesus nicht kennt, zu sagen, es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Ich hatte letztens ein sehr gutes Gespräch im Weihnachtsmarkt. Ich war froh, dass meine Kinder dabei waren. Das war gleich ein Stand gegenüber. Die haben dabei das Auge drauf gehabt. Und da war jemand, der hat unglaublich viel Leid in seinem Leben erfahren und hat sich an die Sterne, wirklich an die Sterne geklammert und hat gesagt, er weiß, dass die Sterne sind, die ihm helfen. Kann man ihm deswegen einen Vorwurf machen? Nein, er wusste es nicht besser. Und ich konnte mit ihm reden und sagen, du, ich rede mit dir von dem, der die Sterne gemacht hat und der dich lieb hat. Das ist eine ganz andere Perspektive. Auf einmal, ach, da ist jemand, der das alles gemacht hat. Und du musst nicht Theologie studiert haben, um jemand zu sagen, da ist ein Gott, der dich liebt. Und ich kann dir in der Bibel zeigen, da ist es schwarz auf weiß. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab. Und wenn du von ihm gerettet bist und das erlebt hast, wie er dich geliebt hat, dann kannst du schon tausendmal mehr sagen als jeder Theologieprofessor, der das nicht erlebt hat, der keinen liebenden Gott auf seiner Seite hat. Ich habe jetzt überzogen, gell? Aber das müssen wir uns bewusst machen. Du hast sehr wohl was zu sagen. Timotheus wird hier aufgerufen, in Vers 6, finde ich sehr spannend. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Sicherlich, Timotheus war ein besonders begabter Bruder auch, um Lehre weiterzugeben. Aber weißt du, wir können unsere Flamme auch irgendwie, naja, das mache ich jetzt nicht, die verbrennen mich bloß, aber man kann sie dämpfen. Und so ist es eine Ermutigung auch für dich, fache das wieder an, was Gott in dich reingelegt hast, als du zum Glauben gefunden hast, als du dieses neue Leben bekommen hast. Ich habe gestaunt über manches Zeugnis von älteren Brüdern. Da bin ich da gestanden mit offenem Mund und habe gedacht, boah, wie hat Gott ihn rausgerettet aus dieser Situation. Und er hat gesagt am Anfang, wo die erste Liebe da, was er bereit war für seinen Herrn aus Liebe zu tun. Und heute ist er eingeschlafen. Oder schon viele Jahre. Und ich habe mir gedacht, ist so eine schöne Stadt, wo wir uns alle freuen damit. Aber wir merken auch, ohne ihm hier einen Vorwurf zu machen, wir merken auch, wir brauchen das, dass jemand sagt, werde wach. Werde wach. Weil Gott hat dir was ins Herz gelegt, was andere Menschen nicht haben. Und er möchte, dass es weitergeht. Wie auch immer das ausschaut. Aber ich habe Angst und ich schäme mich. Wenn jetzt da jemand kommt, sei es am Weihnachtsmarkt, und dann sieht, dass ich hier mit Glaubenssachen zu tun habe, der verspottet mich ja. Ja, das mag sein. So komisch, wie es auch immer ist. Du kannst alle möglichen schrägen Sachen machen, wo man Kopf schütteln kann, das ist okay, aber wenn du von der Wahrheit redest und von der Vernunft und vom Leben, dann schauen sie dich an, hä? Weil es so konträr ist. Gell? Und unsere Zeit wird nicht besser. Um des Evangeliums willen leidet Paulus dies alles. Wo ist er? Im Gefängnis. Aber er leidet und leidet bewusst, weil er weiß, an wen er glaubt. Und wenn du immer den Gedanken gehabt hast, dass Christen nicht leiden, diese Stelle redet ganz klar, dass es eben dem nicht so ist. Und wenn ihr den zweiten Timotheusbrief fertig lest, dann kommen sogar Sachen wie, den einen musste ich krank zu Hause lassen. Hoppala, bin ich doch Christ. Nein, wir sind in dieser Welt. Wir leben hier mit all den Schwächen, die andere Menschen auch haben. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Und deshalb dieser Aufruf, schäme dich nicht. Und ich kenne das. Und es ist so unangenehm, danach, wenn du dich mal zurückziehst, hoffentlich werde ich jetzt nicht angesprochen, hoffentlich tut er mich jetzt nicht in Verbindung setzen mit jemand. Es ist, im Nachhinein stehst du da und denkst, Herr, es tut mir leid, dass ich mich geschämt habe für diese wunderbare Botschaft, indem ich mich zurückziehe, okay, oder mich nicht stelle zum Herrn. Ich möchte dir Mut machen. Vers 8 sagt er, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ich habe oft mit diesem Vers hier kadert und ich habe mir diesen Vers 7 auch auswendig habe ich auswendig gelernt. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Furcht, Scham, irgendwie, das passt zusammen, weil wenn ich furchtsam bin, ziehe ich mich zurück oder ich schäme mich auch, vielleicht liege ich hier auch falsch, aber wenn der Geist Gottes zum Ausdruck kommt, wenn wir hier bereit sind, so wie der Herr Jesus sagt, nimm täglich dein Kreuz auf dich, bedeutet zu sterben, damit er im Vordergrund stehen kann. Dann kommt der Geist Gottes zum Ausdruck. Der Geist Gottes ist es nicht, der sagt, du weißt was, jetzt versteckst du dich mal besser, da kommt jemand und möchte was über mich erfahren. Der Geist Gottes ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht dessen, der dann sagt, ich weiß, ihr kennt das, oder? Ah, ich hätte jetzt am liebsten diesen Film anschauen, das wäre jetzt viel besser als in Bibelstunde gehen oder Fußball gucken oder sonstiges. Wow, aber der Geist Gottes nimmt dich in Zucht und sagt, ich weiß, dass du das gerne würdest, aber vielleicht wäre es besser für dich, jetzt in Gemeinschaft mit den Geschwistern zu sein unter meinem Wort. Also der Geist Gottes wird dich nicht ermutigen, zum James Bond anschauen. Gell? Obwohl, ja, wie auch immer, das kann man sehen, wie man will. Gell? Aber er ermutigt dich zur Gemeinschaft. Er ermutigt dich zur Liebe. Er ist es, der diese Liebe und diese Barmherzigkeit ins Herz gibt. Und wenn du Liebe und Barmherzigkeit nicht praktizierst, dann wirst du irgendwie, wird der Herr es dir in der Schule des Lebens beibringen, dass du auf einmal in Nöte kommst, wo du vorher nicht weißt, warum das so ist. Mir ging es so, ich musste auf einmal viele Medikamente nehmen, die mich so eingeschränkt haben, körperlich, was vorher nie war. Und auf einmal konntest du barmherzig sein mit anderen, die es genauso geht, die dann durch die Medikamente vielleicht gedämpft werden. Der Herr nimmt dich in seine Schule rein. Und manchmal sind es die die Anschauungsbeispiele, die uns zwar wehtun, aber danach haben wir was gelernt. Wir sind zum Beispiel in Salzburg gefahren und haben einen falschen Weg eingeschlagen und ich habe mir gedacht, ja, das ist komisch, der Weg, aber wird schon passen. Und irgendwann sagt man, Mensch, warum hast du denn nichts gesagt? Na, ich habe mir gedacht, ihr werdet den Weg schon wissen. Hättest du ein Wort gesagt, aber aus falscher Zurückhaltung sind wir halt erstmal eine Stunde falsch gefahren, gell? Das war schlecht. Und aber es war für mich lehrsam, wenn du Dinge siehst, in Liebe sie anzusprechen. Und das muss sie lernen, das weiß sie. Und da stehe ich am Anfang, da könnt ihr auch gerne mitbeten. Das sind Dinge, die mir schwer fallen. Jetzt bin ich aber ganz schön abgewichen, gell? Machen wir weiter. Er weiß, an wen er glaubt. Vers 9 und 10. So schöne Verse. Er hat uns das Evangelium er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus von ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Timotheus, an diesen Herrn glaube ich und für ihn leide ich, weil er dieses getan hat. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und ich bremse mich schon ein, weil es so unglaublich viele Stellen sind zum Staunen über unseren Herrn. Und da möchte ich dir Mut machen. Gell? Und zu staunen über sein Wort. Psalm 119, ein Lied, wo immer wieder der Wechsel ist, wo der Psalmist Gott fragt und Gott antwortet und so weiter. Lass dir Mut machen, dich wieder hineinzusetzen und hineinzusinken in das Wort Gottes. Ja. Timotheus braucht Ermutigung. Fang wieder an, genau, und schäme dich nicht. Er ist mächtig, der zweite Punkt. Er ist mächtig. Wenn man in Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, wenn das jemand aufschlagen möchte und mal bitte laut vorliest, das wäre nett. Epheser, Kapitel 3, Vers 20. Und jemand kann bitte gleich aufschlagen, Matthäus 28, Vers 18. Er ist mächtig. Vielen Dank. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott weitaus mehr tun kann, als wie wir nur uns erdenken und erbitten können? Daher hat Gebet sehr wohl eine große Bedeutung in der Gemeinde, weil wir diesen Gott vor Augen haben, der lebt und zur Rechten des Vaters sitzt und dem es nicht gleichgültig ist, wie es dir geht. Schau mal die Situation mit Stephanus an. Der Herr erhebt sich. Ich sehe den Herrn zur Rechten des Vaters stehen. Er ist bewegt über das, wie es dir geht oder wie es einer Gemeinde geht. Wann warst du das letzte Mal in der Gebetsstunde? Eine Gebetsversammlung, wo du diese Anliegen mit Geschwistern zusammen vor diesem Gott bringst. Okay, wir haben Gebet in der Bibelstunde, Mittwoch zum Beispiel, oder in den Hauskreisen. Okay. Das ist dein Gott. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Hat jemand die Matthäus-Stelle? Matthäus 28, Vers 18. Vielen Dank, Ambrus. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und kurze Zeit später ist er in den Himmel aufgefahren und hat 40 Tage oder 50 Tage später den Beistand gesandt, den Geist Gottes, der uns an alle Wahrheiten erinnert. Der ist es auch, der uns wachrüttelt, auch durch sein Wort wachrüttelt, dir wieder neu Mut machen will, nicht da zu bleiben, wo du bist, weil der Herr möchte nicht, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern dass wir verwandelt werden in sein Bild. Also aktiv. Er ist mächtig und da können wir wirklich staunen und dankbar sein. Auch wenn es manchmal scheint, dass alles den Bach runtergeht und wir über nichts mehr irgendwo eine Handhabe haben, haben wir auch nicht. Er steht über allem. Über die ganze Weltgeschichte. Er konnte einen König wie Nebukadnezar mal 7 Jahre auf die Weide schicken. Das muss man sich bildlich vorstellen, was hier passiert ist. Und ihn dann aus diesem Abgrund, aus diesem Boden, wo er war, als er unten quasi mit den Rindern Gras gefressen hat, konnte er seine Augen erheben und sagen, und ich erhebte meine Augen zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat eine andere Blickrichtung von da unten gekriegt. Und vielleicht brauchen wir manchmal auch eine andere Blickrichtung oder bekommen sie erst, wenn wir gewisse Täler durchgehen. Einer hat mal gesagt, der Mensch ist wie eine Kartoffel. so mancher. Erst wenn er im Dreck steckt, gehen ihm die Augen auf. Und kommt nicht von mir, ich habe es nur zitiert. Aber ich finde es so passend. In manchen Situationen ist es bei uns so. Okay. Und ich nehme mich hier wirklich, wirklich nicht raus. Der Herr weiß es. Und er weiß um die Mühen, die er mit mir hat. Okay. Das gesunde Wort Gottes. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Ein Muster, ein Vorbild, ein Etwas. Genauso kann ich es machen. Auf dem Bau, wenn wir als Zimmerer viele Werkstücke herstellen müssen oder große Dachbinder machen müssen, die solche Spannweiten wie hier übertragen können, dann tun wir Schablonen vorbereiten, weil die Bohrungen, also wenn man es noch vorhanden macht, heute macht es ein Computer und so weiter und die Maschine fährt immer auf den Punkt. Aber damals, wo wir angefangen haben, hat man Schablonen vorbereitet und immer wieder dieselbe Schablone aufklickt auf das Holz, damit die Bohrungen exakt sind, weil wenn man auf der Baustelle ist und das dann nicht passt, ist es unglaublich schwierig, anstrengend und kostenaufwendig. Wenn das aber dann in sich greift, ist das super. Gell? Und so ist das Wort Gottes, darum sagt Paulus, halte dich an diese gesunden Worte, an dieses Muster. Aber wenn du nicht weißt, was das Muster sagt, ja, wo willst du dich festhalten? Daher ermutigt er Timotheus. Ja, er ermutigt einen Timotheus, sich an das Wort Gottes zu halten. Und wie viel mehr brauchen wir diese Ermutigung, unsere Bibel zur Hand zu nehmen, sie zu lesen und Zeit zu verbringen mit unserem Herrn vor seinem Wort. Wir brauchen das. Wir können da nicht aus. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Im Glauben, in dem Verständnis des Wort Gottes ist wahr, gerecht und gut. Ich fand die Predigt letzten Sonntag sehr anschaulich auch vom Roland, wie er einen Petrusbrief hier zitiert hat, dass er dieses kostbare Wort, dass man sich danach halten sollen und das vor Augen haben sollen in einem, ja, wie wenn du in einem dunklen Raum bist und du Licht brauchst. Und genau so geht's uns einfach. Wir können nicht erkennen, was alles um uns her ist und so weiter. Wir brauchen diese Orientierung. Deswegen hat Gott sich uns offenbart. Und hier war eine bittere Zeit und Paulus wusste um sein baldiges Ende. Und er konnte das, was er machen konnte, war, ermutige diesen Jungen, begabten Bruder, das Wort Gottes festzuhalten. Ich fand, Johannes 17, Vers 17 sagt, in dem hohen priesterlichen Gebet spricht Jesus mit seinem Vater und sagt, heilige sie durch die Wahrheit, durch dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Und alles muss sich daran messen, ob man will oder nicht. Du musst dich daran messen. Gold bleibt immer Gold. Wenn du Gold hast und das unter, weiß nicht wie viel tausend Grad man braucht, um das zu schmelzen, wenn das geschmolzen ist, bleibt es immer Gold. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Es steht und hält Bestand gegen so manche Anfechtungen. Ja. Weil, und das finde ich so ein wunderschöner Vers, vielleicht mag den jemand vorlesen, wer schnell ist, Psalm 119, Vers 89. Mal schauen, wer ihn zuerst hat. Wo steht sein Wort fest? In den Himmeln. Und das ist gewaltig. Sein Wort ist festgemacht im Himmel. Ja, da kommt auch kein liberaler Theologe hin. der da hier was ausradiert, sondern das steht im Himmel fest und Gott verbirgt sich für sein Wort. Darum kann David auch sagen, Herr, du sagst, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ich tue das, was du sagst. Gell? Psalm 27 ist das. Ein wunderschöner Psalm zum Auswendiglernen. Möchte ich euch Mut machen. Dein Wort ist Wahrheit und es ist im Himmel angeschrieben. Umso kostbarer und edler ist das, so wie es Paulus auch hier sagt, dieses edle, anvertraute Gut. Genau. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist Vers 14. Bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Johannes 16, Vers 13 steht, es ist der Geist der Wahrheit. Und in Johannes sagt Jesus auch, als er diesen Geist sendet, er wird euch in alle Wahrheiten leiten und wird euch erinnern an die Dinge, die ich euch gesagt habe. Bewahre das im Geist der Wahrheit. Und wenn der Mensch den Geist Gottes nicht hat, dann weiß er viel Theorie. Aber er hat nicht den Geist der Wahrheit, der ihn in diese Wahrheit leiten wird. Das könnt ihr schauen im 1. Korinther 2, Vers 11 und 12. Könnt ihr für euch studieren. In der Liebe habe ich vergessen, gell? Im oberen Vers, das können wir uns auch noch anschauen. Timotheus wird da ermutigt hier, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe. Warum in der Liebe? Durch die Liebe wird der Glaube wirksam, sichtbar, tätig. Liebe ist nie gleichgültig oder passiv, sondern sie ist tätig. 1. Korinther 13, können wir mal schauen. Gell? Du kannst auch das Wort Gottes nur durch die Liebe ausleben. Gell? Und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, steht an einer anderen Stelle, die jetzt so nicht weiß. Durch den Geist Gottes. Ja, wie mache ich das? Durch den Geist Gottes. Im Galaterbrief sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht tun. Denn der Geist ist dem Fleisch entgegengesetzt. Im Geist wandeln, sich mit dem Herrn beschäftigen. Die Beziehung zum Herrn, hier haben wir auch wieder diese Beziehung, das Wort Gottes zu studieren. In der Gemeinde zu sein, mit der Gemeinde mitzuleben. Eisen wird durch Eisen geschärft. In der Gemeinschaft, in der Männerarbeit, die Brüder wissen das, dass wir brauchen einander. Weil deine Augen schauen immer so. Aber andere Augen schauen vielleicht auf mich so und sehen, hoi, heute hast du dich aber schlecht rasiert oder deine Krawatte hängt schief oder so. Oder in Liebe sagt ein Bruder Uli, das, was du jetzt gemacht hast, war nicht okay. Oh, ja stimmt, tut mir leid, das habe ich gar nicht bedacht. Wir brauchen einander. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe doch hinten keine Augen, wenn sie mich irgendwie zusammengerannt hat beim Putzen oder so. Und ihr Lieben, so ist das bei uns auch. Wir haben doch hinten keine Augen. Wir brauchen einander. Wie wir dann damit umgehen, wenn wir in aller Liebe ermahnt werden, das ist die andere Seite. Gell? Aber wir brauchen einander. Im Psalmen und Lobgesängen sollen wir uns ermutigen. Im Brotbrechen, heute war es so schön, in der im Abendmahl, ein Bruder gibt was weiter, wo du mal denkst, oh ja, stimmt, genau. Und du wirst ermutigt, im Brotbrechen deinen Blick auszurichten auf diesen Herrn. Ich weiß, an wen ich glaube. Und beim Brotbrechen weiß ich eher an den, der sein Leben für mich gegeben hat. Und er hat mir dieses Bild vor Augen gestellt, den Wein. oder? Für das Blut, das vergossen war, das Brot, für den Leib, der zerbrochen war und diese Hoffnung, ich werde wiederkommen. Sei getrost, ich komme wieder. Lass dir Mut machen. Das ist bei mir immer schwierig, gell? Ich rede so viel ums Eck rum und dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, aber wir machen weiter bei Punkt 4. Diesen Abschnitt fand ich ziemlich mahnend für mich selber. Wo werden wir stehen? Wo werden wir stehen, wenn Verfolgung kommt? Wo werden wir stehen? Und ich möchte keinem dieser Brüder, die hier aufgelistet werden, in irgendeiner Weise einen Vorwurf machen, weil es war eine bittere Verfolgung. Das war nicht mal einfach belächelt zu werden, sondern es ging um die Existenz. Leute werden festgenommen und werden mit falschen Verdächtigungen aus falschen Hintergründen dann abgeführt, vor den Familien vielleicht sogar. Und man sagt, dein Vater ist ein Dieb, darum nehmen wir ihn gefangen. Ich weiß, ein lieber Bruder aus Russland war das, der hat ein Büchle mitgenommen, der als Kind so drunter gelitten hat, dass man seinen Vater gefangen genommen hat und ihm einen Vorwurf gemacht hat, weil er ein Dieb war, darum kommt er ins Gefängnis. Es war nur die Begründung. Er kam ins Gefängnis, weil er den Herrn Jesus bekannt hat. Und er hat dann ein Büchle geschrieben, als Kind, wie er versucht hat, seinen Vater zu besuchen dort und wie er dann allmählich draufkommen ist, mein Vater war kein Dieb, er hatte nur den Herrn Jesus lieb. Und es hat sein Leben bewegt, weißt du? Wenn wir in solche Situationen kommen und deine Kinder oder ihr sehen müsst, wie jemand abgeführt wird, dann und was dann alles im Kopf durchgeht, ja, den werden sie nicht umsonst holen und so weiter. Gell? Und das ist so schwer und bitter. Und manche ziehen sich dann zurück, naja, weißt du, mit dem Dieb möchte ich auch nichts zu tun haben. Ganz einfach. Ich finde das echt schwer. Wo werden wir stehen? Vers 15 bis 18. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen auch Pigelius und Hermogenes. Es haben sich alle abgewandt. In Kapitel 4, Vers 11 können wir lesen, nur Lukas nicht. Er war bei mir. Und bei der Verteidigung stand mir niemand bei, aber der Herr allein stand mir bei. Kennst du solche Situationen, wo du wo stehst und alle gehen und du bist alleine? Es ist spannend. Ich habe es auch schon mal gehabt. Ich habe eine Idee gehabt für Evangelisation, aber im Nachhinein habe ich Geschwister damit überfordert. Die sind aus diesem Grund gegangen. Ich habe mich gegenüber von der Geisterbahn aufgestellt und habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass jemand in die Hölle einlädt. Ich war noch jung, gell, und da machst du viele so Sachen. Habe mich der Straße gegenüber aufgestellt und ein großes Plakat aufgestellt mit Johannes 3,16 und hier stehe ich. Und die Geschwister waren einfach überfordert damit und sind gegangen. Aber mir hat es der Herr aufs Herz gelegt und dann stehst du alleine da. Und du merkst, wie du nicht alleine bist. Und der Herr steht dir beiseite. Und es war eine unglaublich schöne Zeit. Leute sind kommen und Trauben haben sich vor dir versammelt. Und du konntest das Evangelium sagen. Sogar die Polizei ist vorbeigefahren. Ja, bringt das was, was du da machst? Naja, ich muss schon. Und ja, schau, hier haben sie auch noch ein Buch. Gell? Das war halt, wo man noch jung und wild war. Und die erste Liebe. Gell? Und vielleicht manches nicht bedacht, aber der Herr kommt mit einem zurecht. Aber dieses alleine zu sein, das ist für uns als Menschen schon schwierig. Und in dieser Situation ist Paulus gewesen. Aber er sagt, aber der Herr stand mir bei. Pygelius bedeutet flüchtig oder Töpfer. Ich kann das nicht so recht einordnen, das Wort. Flüchtig vielleicht, naja, er war halt mal da oder so und dann war er wieder weg. Hermogenes, der Name bedeutet geborener Redner oder geboren, um zu reden. Bedeutet, wenn er reden kann, weiß er unglaublich viel, was richtig und gut ist. Aber hier war er weg. Bei allem, was er gesagt hat, das war richtig und gut, bestimmt. Aber wenn es drauf ankommt, war er weg. Und das muss uns als Prediger oder wo auch immer wir stehen, schon zum Denken gehen. Wo bist du, wenn es drauf ankommt? Es ist immer leicht zu reden, wenn man so liebe Leute wie ihr seid, gegenüber hat und in einem geschützten Rahmen ist. Aber wo bist du, wenn dieser Rahmen nicht da ist? Onesiphorus, der Name bedeutet nützlich. Ein nützlicher Mann. Und hier finde ich sehr interessant, werden Verse aufgewandt, um zu erklären, wie diese Nützlichkeit ausgesehen hat bei ihm. Und das ist schon, da kann man nacheifern, gell? Er erquickte mich, steht im Vers 16. Wann hast du das letzte Mal einen Bruder oder eine Schwester ermutigt? Weißt? Mensch, schön, dass du da bist. Oder so, gell? Kritik sind wir schnell, das ist, gell, dass ich, was hast du da wieder gesagt oder was hast du da wieder gemacht? Aber Mut zu machen, Mensch, das war schön, was du gesagt hast, aber schau doch mal den und den Vers dazu nochmal an. Oder, Mensch, das hast du jetzt gut gemacht, aber versuch doch mal die Schraube von der Seite reinzudrehen. Oder einfach jemand zu sagen, schau, ich bin da und ich bin gerne mit dir zusammen. Wann hast du das letzte Mal jemand ermutigt? Gell? Und dieser Onesiphorus hat es gemacht bei Paulus. Und er schämte sich auch nicht. Er hat ihn sogar im Gefängnis besucht. Bei jemandem, wo die anderen sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, solche Leute gibt's auch, wo mir vielleicht sagen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Er hat sie besucht. Und nicht zufällig, jetzt ist mir der über den Weg gelaufen, was mache ich jetzt? Das kennst du vielleicht auch, die Situation. Gell? Sondern er hat ihn aktiv gesucht. Er war auf der Suche nach mir. Da war eine Beziehung da. Gell? Und Vers 18 sagt, bekennt er nochmal, Timotheus, du weißt, wie er mir gedient hat zu Ephesus. Das war ein Bruder, voll eifrig, aber hier in der Situation war auch weg. So verstehe ich das aus dem Text raus. Und das sind daher für mich schon mahnende Worte. Der Herr sagt, ich kenne die Herzen, ich weiß, wie es drin ausschaut. Und manche Situation, wie wir es vorher schon gehabt haben, manche Schule Gottes, in die kommen wir rein, damit das Herz für uns offenbar wird, damit wir uns erkennen, wo wir stehen. Damit wir wissen, wo wir vielleicht Veränderung brauchen. Aber immer in diesem Wissen, ich habe einen Gott, der mich von Herzen lieb hat. Und deshalb zeigt er mir das auf. Nicht, weil er mir eins drüber ziehen will, sondern aus Liebe, in Liebe gegründet. Und in Gnade. Zu wissen, mein Herr hat mich begnadigt und mir vergeben. Lest euch doch mal die Stelle durch von Mephibosheth. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Mephibosheth, der gelähmt war und eigentlich waren alle Krüppel für David, damals, so wird es geheißen, ein Gräuel. Leute, mit denen er nichts zu tun haben wollte. Warum, das könnt ihr auch in dem Kontext lesen. Und diesem Mephibosheth durfte an der Tafel des Königs sitzen, Tag für Tag für Tag. Er wurde begnadigt. Und genau so darfst du an der Tafel des Königs sitzen, Tag für Tag für Tag. Er verändert uns, wir werden verändert von Angesicht zu Angesicht in das Bild seines Sohnes, in dieser Gemeinschaft. Du bist begnadigt worden, weil Gott dir gegenüber Barmherzigkeit erwiesen hat. Nicht, weil du so viel weißt oder so viel kannst oder so schlecht bist oder sonst was. Er hat sich dir gegenüber erbarmt. Und das tut unserem Stolz manchmal ganz gut, zu erfahren, Gott musste sich erbarmen meiner. An jenem Tag, der Herr erweise ihm, Vers 18, der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Was ist jener Tag? Der Herr sagt, ich komme wieder und mein Lohn mit mir. Der Herr erweise ihm Barmherzigkeit an jenem Tag. Das zeigt einfach, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es wird alles offenbar, wenn wir heimgehen. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird alles offenbar. Und dann sind diese Werke, die in Rauch aufgehen, weil sie auf Heu und Stroh gebaut waren, Dinge, die nicht wirklich relevant waren für die Ewigkeit. Sie werden verbrennen und du siehst es. Oh Herr, stimmt, hier ist nichts mehr, was ich dir zeigen kann. Und dann sind vielleicht manche kleine Schätze, die liegen bleiben, wo der Herr sagt, schau her, das ist eine Frucht, an der freue ich mich. Und das ist das Kostbare gewesen, nicht das große Ding, was du da gemacht hast, sondern das hier, wo du dein Leben mir ausgeliefert hast, dass ich durch dich hier was bewirken konnte. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, wie auch immer das ausschauen mag. Wenn einer aufschlagen mag, 2. Korinther 5, die Verse 6 bis 10 und jemand anders noch, Hebräer 11, die Verse 24 bis 26. Zweiter Korinther. Ich sage das deswegen, weil ihr meistens schneller seid als ich. Okay. Wenn es jemand hat, kann er es bitte laut vorlesen. Traut's euch. Oh, Entschuldigung. 2. Korinther 5, die Verse 6 bis 10. Vielen Dank. Hier geht es nicht um Himmel und Hölle, sondern hier geht es um den Richterstuhl Gottes, wo unsere Werke vor ihm bemossen werden. Und es muss so sein, weil er gerecht ist. Und wenn er nicht gerecht wäre, dann hätte man denken, hat er hier das Auge zudrückt oder so und so? Nein, er ist gerecht, darum wird er jeden Einzelnen vor sich hinstellen, vor diesen Richterstuhl. Und da wirst du stehen und hier heißt es, es sei gut oder böse, was wir getan haben. Es geht nicht um Verdammnis. Hier wird der gerechte Lohn weitergegeben. Und hier ist auch so schön, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Du gehst nicht zum Chef und sagst, okay, ich habe das letztens gemacht, weil es so geregnet hat, aber da waren wir schon alle klatschnass. Aber in der Regel sagst du nicht, ah, ist ja nett, aber weißt, heute habe ich eigentlich keine Lust zum Schaffen. Also, heute möchte ich nicht arbeiten, weil es mir nicht danach gelüstet. Das machst du nicht. Mir ging es jetzt letzte Woche so, es hat geregnet, kalt war es, alle waren nass. Und dann habe ich gesagt, du, mein Meister, du, eigentlich habe ich jetzt am Nachmittag keine Lust mehr, das zu machen. Es war auch nichts Notwendiges. Okay, wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, Peter, komm, lass gut sein, geh heim. Aber in der Regel machst du das nicht. Warum machst du das nicht? Ja, weil du willst morgen auch wieder dahin gehen. Und du möchtest auch am Monatsende deinen Lohn haben. Und dafür möchte der Herr, möchte dein Chef, dass du gut arbeitest. Aber wenn wir uns ehrlich sind, wie oft handeln wir Gott gegenüber so? Also ich kenne das sehr gut und der Herr weiß es, weil er es von mir kennt, dass ich sage, Herr, weißt du, eigentlich, ich würde jetzt am liebsten auf der Couch liegen und ach, morgen muss ich ja wieder schaffen. Ja, das stimmt. Und ja, es ist manches mühsam. Und ja, es ist vielleicht mühsam, wieder ins Auto zu steigen und zu den Geschwistern zu gehen, wo es vielleicht sein kann, dass heute halt mal nichts mitgenommen hast. Aber in der Regel ist es so, du kommst, machst die auf und du bist in dieser Gemeinschaft und du freust dich, dass du da warst. Der Herr in all seiner Güte segnet es, dass du mit einem Lächeln heimgehen kannst. Entzieh dich dem nicht. Ich bin von Grund auf eher faul angerichtet. Sag's euch, wie es ist. Wenn es irgendwie bequem hergeht, da bin ich dabei. Wir sind ja unter uns. Aber es ist nicht nützlich. Und es hilft dir nicht und es hilft dem anderen nicht. Gell? Mach dich auf. Werd wieder wach. Empfache das, was der Herr in dich neigelegt hat. Und lass es nicht brach liegen. Die Hebräerstelle, hat die jemand aufgeschlagen? Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Vielen Dank, Marc. Was? Mose war auf Lohn aus? Er sah auf die Belohnung, bedeutet, er sah auf das, was danach kommen wird. Und so dürfen auch wir schauen auf das, was danach kommen wird. Wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes sehen, unseres Herrn stehen, da möchten wir doch fröhlich sein und sagen, schau Herr, was aus den Talenten geworden ist, die du mir geben hast. Wohlgetan, du treuer Knecht. So möchte man doch auch vor unserem Herrn stehen. Wenn mal Arbeit gut gelingt, dann freust dich, wenn der Chef vorbeikommt und sagst, ja, da haben wir das so und so gemacht und ja, da habe ich noch eine Idee gehabt, machen wir so und so. Ja, schön, gut, Ermutigung. Mose schaut auf den Lohn. Wir dürfen auf diesen Lohn schauen und wir dürfen hier eifrig sein und uns wirklich einbringen und ins Gebet gehe, Herr, wo willst du, dass ich mir einbringen soll? Wo willst du, dass ich was verändere in meinem Leben? Bitte zeig es mir. Ich möchte dir dienen und dir ein treuer Knecht sein. Ich komme zum Schluss, 2. Timotheus 1, als Einstieg auch für die Bibelstunde am Mittwoch, 19.30 Uhr. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in dem, dass du begnadigt wurde, dass du an diesem Tisch sitzen darfst wie Mephibosheth. Sei stark in dem, was der Herr dir gegeben hat. Er hat dich begnadigt, er hat dir Barmherzigkeit erwiesen und er sehnt sich nach der Gemeinschaft, nach einer tiefen, engen Gemeinschaft mit ihm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es ermutigt euch zur Nachfolge und ich wünsche euch einen guten und gesegneten Sonntag noch und eine gute Woche. Bibelstunde. Mittwoch, 19.30 Uhr. Hier geht's weiter. Danke. Danke.